SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Best of Leute 2021. Der gewohnte Jahresrückblick, der mit einer Frau beginnt, die mit Inas Nacht Fernsehgeschichte geschrieben hat und Kult geworden ist. Der Schauplatz, eine winzig kleine Kneipe irgendwo in Hamburg, in der regelmäßig sowohl von den Gästen als auch von der Moderatorin größere Mengen Wein, Bier und Korn getrunken werden.
Ich habe dir vorhin erzählt von der Sendung mit Dagmar Koller und Ralf Schmitz. Und
ja, weil das wo du einen Tee hattest.
Ja, genau. Ganz schön einen Tee. Ein mehr als einen Tee. Und da habe ich grüne Strumpfhosen und ein beiges, ich weiß gar nicht mehr, aber ich denke jedes Mal, aber ich fühlte mich doch schick. Ja. Ich fühlte mich wirklich schick. In vielen Sendungen fühlte ich mich sehr schick. Und ich trage da Sachen, da verstehe ich es heute irgendwie nicht mehr. Und dann hoffe ich immer, dass das, was ich heute trage, so wie jetzt so ein Oberteil, dass ich da in 10 Jahren nicht denke, was hast du denn da an die Haare?
Wie oft hattest du Gäste, die zugedröhnt oder zugeguckt waren?
Nicht oft.
Nicht oft.
Also wir haben uns schon dann gegenseitig betrunken. Manchmal kam jemand rein als zweiter Gast, der hatte dann schon drüben zu viel getrunken. Ja. Also wir sind dann gleichzeitig angefangen, aber der kam halt erst später rein. Ich weiß, Grissemann und Stermann waren mal da aus Österreich. Die haben da meine Lieblings-Late-Night-Show Willkommen Österreich. Und ich hatte mich so gefreut. Und der Stermann war leider Sternmann hagelvoll. Und hat dann auch in der Sendung seinem Kollegen ein Glas, ich glaube, Gin Tonic ins Gesicht gekippt und so. Es eskalierte ein bisschen. War aber sehr lustig. Aha. Die beiden haben keinen Ruf zu verteidigen. Also man erwartet das auch so ein bisschen von denen.
Hat eigentlich die Zahl der Mails zugenommen, in denen es heißt, es ist unverantwortlich, in einem öffentlich-rechtlichen Sender die öffentliche Moral so zu unterminieren, weil pausenlos getrunken und gesoffen wird?
Ja, muss ich leider sagen, von Anfang an drauf geschissen und bis heute nicht eine einzige Mail gelesen, die als Zuschrift daherkommt und sagt, das gefällt uns nicht, das hat sie gut gemacht, das nicht. Ich kann das nicht.
Aber wenn die Mails gibt es.
Ja, weiß ich nicht.
Ach so.
Ich werde damit nicht behelligt. Es ist ja so, beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen, du musst antworten, wenn Leute sich beschweren.
Ja.
Das heißt, früher gab es einen Brief, der wurde dann beantwortet. Heute haben die halt sehr schnell eine Möglichkeit zu sagen, unmöglich, was ihr da macht. Wir sind trotzdem verpflichtet zu antworten.
Wenn es eine Programmbeschwerde an einen Hierarchen gibt beispielsweise.
Wenn sie, glaube ich, über den NDR dann kommt und an die zuständige Redaktion weitergeleitet wird. Ich habe nicht mal eine Ahnung, ob es viele sind oder wenige.
Interessiert dich einfach nicht?
Nee, ich weiß, dass ich da irgendwann sonst nicht mehr rausgehe. Also ich halte mich da wirklich, und das kann meine komplette Redaktion bestätigen, komplett raus, was Beschwerden und so weiter angeht. Das Einzige, was ich von Anfang an in mir selber gespürt habe, war, lass uns hier nicht rauchen.
Der SWR1 Leute Jahresrückblick jetzt mit Nicole Köster und mit einem Mann, der mit 15 Jahren das Gymnasium verlassen hat, um Musik zu studieren. Heute ist Cornelius Meister Generalmusikdirektor an der Stuttgarter Staatsoper. Er ist mit seinem Orchester Corona-bedingt beispielsweise am Stuttgarter Flughafen aufgetreten und er hat für sein Opernhaus unter anderem einen gewissen Harald Schmidt verpflichtet.
Harald Schmidt ist ja für mich jemand, den ich seit Kindertagen kenne und bewundere. Und wenn ich jemanden wie Harald Schmidt dann plötzlich mal nicht nur direkt erlebe, sondern das Glück habe mit ihm, also wir haben damals Ariadne auf Naxos von Richard Strauss, eine Oper, bei der ja bekanntlich eine große Sprechrolle dabei ist, der Haushofmeister. Diese Oper haben wir hier in Stuttgart gemeinsam aufgeführt, auch in Köln, in der Philharmonie, als Gastspiel und wir werden sie auch in Ludwigsburg, so Gott will, im April dort im Forum wieder aufführen, Konzertant dort. Also mit ihm verbinde ich mittlerweile doch eine, ja, ich kann sagen, sehr enge, sehr schöne künstlerische Arbeitsbeziehung.
Sie haben, glaube ich, mal gesagt, durch ihn ist Ihnen der schwäbische Dialekt nahegebracht worden. Wie steht es denn um Ihr Schwäbisch inzwischen?
Slebis Keuschlotzer. Ich gebe mir Mühe. Aber ich respektiere sehr, dass es sicherlich vielen Schwaben nicht angenehm ist, wenn jemand, der Schwäbisch nicht als seine Muttersprache hat, es dann versucht, irgendwie zu lernen. Denn das kann man nicht lernen. Das ist ja mehr als ein Dialekt. Das ist eine Lebensart. Das ist eine Mentalität, die ich sehr gerne mag. Aber ich möchte mir nicht anmaßen, da in ein Terrain eindringen zu wollen, was nicht meine Muttersprache ist.
Zurück zu Harald Schmidt. Wie gut macht er sich denn auf der Oper? Bühne.
Ich habe mit ihm, aber auch einige Jahre zuvor mit Herbert Feuerstein, der ja leider gestorben ist, zusammengearbeitet. Herbert Feuerstein hat den Frosch in der Fledermaus in Köln viele Jahre gespielt. Also ja auch die berühmte Sprechrolle in einer Operette. Und bei beiden, sowohl Harald Schmidt wie Herbert Feuerstein, obwohl sie ja dann nicht mehr so eng miteinander waren.
Sich aber gar nicht mehr gut verstanden haben.
Aber beide haben eine unglaubliche Präzision. Also die Lockerheit, die sie dann ausstrahlen und das Spontane, das ist auch spontan, aber nur, weil sie unglaublich professionell sind. Diese Präzision hat sich auch dann gezeigt, als Harald Schmidt eben auf der Opernbühne mit Sängern zusammen war. Ich habe es sehr gemocht, er blieb ganz oft bei Proben länger da. Und ich hatte den Eindruck, er hat mich auch ein bisschen beobachtet, weil ihn das vielleicht auch ein bisschen fasziniert hat, wie so jemand nur mit seinen Armen da irgendwie Musik machen kann. Sehr, sehr herzlich mit ihm.
Ingmar Hörr ist Biologe und Gründer des Tübinger Biotech-Unternehmens CureVac. Und er ist der Pionier der mRNA-Forschung. Ihm, seinen Visionen, seiner Hartnäckigkeit haben wir es zu verdanken, dass aktuell erfolgversprechend gegen Corona geimpft wird. Das ist seine große Leistung, auch wenn das mit CureVac selbst bisher nicht so gut funktioniert hat. Für Ingmar Hörr wiederum wurde der 13. März 2020 zu seinem Schicksalstag nach Verhandlungen in Berlin mit der Bundesregierung, erlitt er in seinem Hotelzimmer eine Hirnblutung.
Meine Assistentin hat mich versucht anzurufen, hat dann das Hotel benachrichtigt und da haben sie mich dann gefunden im Koma. Und dann wurde ich über die Rettungskette dann in die Charité überführt und war dann im künstlichen Koma eine ganze schöne lange Zeit. Ja.
6 Wochen insgesamt, ja. Dann der mühsame, aber sehr erfolgreiche Weg zurück. Darf ich fragen, ob es noch irgendwelche Folgen oder Schäden gibt dessen, was damals im März 2020 passiert ist?
Ich habe nicht diese Ausdauer, die ich natürlich von mir kenne. Körperlich wird es auch immer besser, aber wie gesagt, ich kann nicht so ganz auf einem Bein stehen, aber ich bin ja kein Balletttänzer, von daher ist es nicht so tragisch. Aber ansonsten bin ich sehr, sehr zufrieden.
Haben Sie noch eine konkrete Erinnerung an den Moment, als Sie nach 6 Wochen Koma oder künstlichem Koma aufgewacht sind?
An dem Moment eigentlich nicht, aber so an die Umgebung habe ich schon eine Erinnerung. Ich lag da verkabelt in dem Bett. Und dann gab's russischsprachige Pfleger um mich rum, also mit russischem Akzent, so dass ich nicht einordnen konnte, wo ich eigentlich bin. Ich war natürlich in Berlin, aber ich wusste das nicht. Und ich habe mich dann eher nach Moskau gewähnt, also dass mich wirklich dann fremde Kräfte der KGB zum Beispiel mich entführt hätten. Und das war natürlich eine komische Situation.
Gibt es denn an diese 6 Wochen Koma irgendwelche Erinnerungsfetzen?
Vielleicht, wenn ich so ganz nachdenke, war ich irgendwo, da lief ein Fernseher und da gab es so eine Automobilversteigerung. Ja. Das habe ich irgendwie noch so wahrgenommen. Und ich weiß nicht, warum ausgerechnet eine Automobilversteigerung da liegt. Und das hat mir natürlich auch Fragezeichen verschafft. Ja, was habe ich damit zu tun? Ja, hat der Pfleger wahrscheinlich angelassen einfach, okay. Ja, um mich zu unterhalten.
Der Weg zurück war insofern mühsam. Sie mussten, glaube ich, bei Null wieder anfangen. Sie mussten lernen zu gehen, zu stehen. Sie mussten lernen zu sprechen, mussten Sie auch lernen zu denken?
Das ist eine gute Frage. Also ich war immer ich, ja. Also ich war nie so eine Fremdperson in der Sache und ich konnte schon irgendwo entscheiden, was ich gern will und was nicht. Letztlich war das Gedächtnis ein Thema, ne, dass mir einfach Sachen entfallen sind. Aber ich habe meine Frau zum Beispiel sofort erkannt. Also Dinge, die mir wichtig waren, habe ich erkannt.
Sie haben gelernt, sich zurück zu kämpfen. Was war im Rückblick die größte Hürde, die Sie nehmen mussten?
Vor allem die Berliner Zeit, die war sehr, sehr schlimm. Also auch zu akzeptieren, dass man nicht laufen kann, dass man einen Rollstuhl braucht und so weiter. Und ich bin nachts auf Toilette auch einfach umgefallen, aus meinem Rollstuhl rausgefallen. Also diese Hilflosigkeit, ja, das ist schon frappierend gewesen. Ja, da kann man sich mal aufs Alter dann einstellen, so langsam.
14 Jahre war Sandra Zekler Kriminalkommissarin bei der Berliner Polizei und Spezialistin für Stalking. Stalking wurde für sie zur Lebensaufgabe. Sie gründete eine Agentur für Stalking-Prävention. Sie wurde als Sachverständige im Bundestag gehört und sie nannte im Leutegespräch mit Nicole Köster Zahlen. 80% der Stalkerinnen und Stalker sind männlich. In vielen Fällen ist es der Ex-Partner.
Wir wissen es immer nicht ganz genau, weil wir gerade beim Stalking auch davon sprechen, dass wir ein sehr geringes Hellfeld haben und ein sehr großes Dunkelfeld. Wir sprechen in Deutschland ungefähr von 19.000 bis 20.000 Fällen im Jahr in Deutschland, die zur Anzeige gebracht werden. Wir können aber davon ausgehen, dass 600.000 bis 800.000 Fälle tatsächlich stattfinden. Oh. Ja. Das heißt, vieles ist im Dunkelfeld verborgen und wir wissen es eigentlich gar nicht genau.
Haben Sie eine Erklärung finden können, warum es nicht öffentlich wird?
Meine persönliche Erklärung liegt erstmal wirklich im Erkennen. Viele Menschen, mit denen ich spreche, die sagen wirklich, ich glaube, ich wurde auch mal gestalkt, aber mir ist es jetzt erst klar geworden. Also Stalking ist eben nicht die eine unverwechselbare Handlung, wie wir es bei der Körperverletzung sehen. Da wird eben einmal geschlagen und wir sehen hinterher das blaue Auge. Es ist eindeutig. Das haben wir beim Stalking eben nicht. Es ist so psychologisch, es hat mit Manipulation zu tun und es kann über so viele Handlungen ausgeführt werden, dass es wirklich erstmal auch schwer zu erkennen ist.
Wenn Sie jetzt sagen, ach, ich habe viele getroffen, die sagen, ach, ich glaube, ich wurde auch mal gestalkt, aber jetzt wird es mir erst bewusst. Dann könnte man ja genauso argumentieren, ach, so schlimm kann es dann ja auch gar nicht gewesen sein.
Leider nein. Wenn diese Menschen das reflektieren, dann haben sie es eben genau deshalb zur Seite gepackt, weil es sie so stark belastet hat. Weil sie wirklich sagen, es hat mein Leben massiv beeinflusst. Ich habe einen sehr starken Leidensdruck gehabt. Ich habe ganz, ganz lange Zeit keine Partnerschaft mehr eingehen können, weil ich innerlich so erschüttert war, dass ich wirklich große Vertrauensprobleme hatte und ich habe tatsächlich auch ganz andere Schäden noch in Kauf nehmen müssen. Und von daher würde ich schon sagen, also es fehlt in vielen Fällen eher am Bewusstsein. Der Schaden ist leider sehr groß.
Jetzt heißt es über Sie, Sie legen sich mit den Tätern an. Wie sieht das denn aus?
Hört sich ja sehr martialisch an. Also körperliche Gewalt spielt dabei natürlich keine Rolle, das ist ganz klar. Im Grundsatz ist ganz viel meiner Arbeit erstmal wirklich auf der Psychologie begründet. Wir gucken uns kriminalpsychologisch an, was genau findet hier im Einzelfall statt und schauen dann, wenn wir den Fall und auch so ein bisschen den Täter verstanden haben, welche Gegenmaßnahmen können jetzt hier wirksam sein. Wir haben es leider mit vielen Tätern zu tun, die kein Unrechtsbewusstsein haben, die sich nicht in ihre Opfer einfühlen können, die erfassen gar nicht, welches Leid sie verursachen und wir können sie oft über den Verstand nicht erreichen.
Das macht es umso schwieriger.
Das macht es schwierig und deshalb müssen wir natürlich auch mit harten Bandagen kämpfen. Wir müssen also gucken, welche rechtlichen Möglichkeiten sind gegeben und welche klaren Signale können in Richtung des Täters oder der Täterin gesendet werden.
Heribert Prantl war viele Jahre Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung in München und bis heute gilt er manchen als moralische Instanz. Prantl wurde in der Corona-Pandemie zu einem scharfen Kritiker der Bundesregierung. Im Februar war er Leutegast von Nicole Köster und hielt damals die Einschränkung von Grund- und Freiheitsrechten für überzogen und falsch.
Wenn mir die Leute schreiben, Prantl, mit den Grundrechten, hören Sie doch endlich mal auf damit. Dann fahren Sie halt am Wochenende mal nicht in die Alpen. Es geht nicht darum, dass ich eine schöne Freizeit habe. Es geht darum, und das ist für die Demokratie wichtig, dass ich mit anderen Leuten umgehen kann. Dass ich nicht beschränkt bin in meinem ganzen Verhalten. Und wir erleben immer größere Beschränkungsvorschriften. Ich habe neulich mal geschrieben, es ist wie auf Millimeterpapier. Es ist alles ganz genau eingezeichnet, was ich darf, mit wem ich mich treffen darf. Demokratie lebt vom Kommunizieren, vom Kontakt. Und es kann und darf nicht sein, dass der soziale Kontakt derart reguliert wird.
Und deswegen kritisieren Sie die Bundesregierung scharf. Das Parlament hätte von Beginn an mit einbezogen werden müssen, sagen Sie. Es gibt ja durchaus andere Stimmen, die sagen, naja, es bräuchte einfach noch viel schnellere Entscheidungen. Demokratie fordert aber Zeit. Also wie da die Gratwanderung finden?
Ich bin ganz anderer Meinung. Ich glaube, erstens mal ist das Parlament nicht irgendein Organ, das auch irgendwie mitwirkt, sondern das zentrale Organ in der Demokratie. Es ist der Souverän. Da sind die zentralen Entscheidungen zu treffen. Wenn die Entscheidungen dort getroffen würden, wäre die ganze Geschichte der Pandemiebekämpfung transparenter. Wir hätten vielleicht auch nicht so viele Querdenker und irgendwelche Leute, die Verschwörungstheorien anhängen. Warum hätten wir die nicht? Weil die Maßnahmen ganz anders diskutiert würden. Wir hätten nicht irgendwelche Ministerpräsidentenrunden, die mit der Kanzlerin sich hinter verschlossenen Türen treffen und dann hernach verkünden, was man jetzt beschlossen hat. Ich musste fast lachen, als berichtet wurde über die Sitzungen hinter verschlossenen Türen, dass es schon gute Tradition sei, dass hier ein bisschen was rauströpfelt an Information. Mein Gott, es geht nicht darum, dass sie was rauströpfelt. Es geht darum, dass wir die Maßnahmen so breit und so schnell wie möglich diskutieren. Wenn das Gefühl auftaucht, der Bundestag ist dann, wenn es ernst wird, nicht in der Lage, die Dinge zu handeln, ist es ein schlechtes Signal für die Demokratie. Ich bin der Meinung, die Demokratie ist wirklich auch für Ausnahmesituationen gut geeignet.
Im vergangenen April gab es ja den Satz des Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble, der meinte, nicht alles dürfe dem Schutz von Leben untergeordnet werden. Kam dieser Satz zu spät?
Es war ein sehr überzeugter Satz. Und es wird ja immer gesagt, es gibt heute auch noch das Argument, das wichtigste Grundrecht ist das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Ich glaube, noch wichtiger ist der Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Diese Würde gilt es zu erhalten.
Michael Hüther ist der Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln und damit einer der wichtigsten und bekanntesten Wirtschaftsexperten in diesem Land. Hüther hat sich eingehend mit der Pandemie beschäftigt. Als er im Februar bei uns war, sah er den flächendeckenden Lockdown außerordentlich kritisch, beklagte eine unklare Datenlage, ein miserables Kommunikationsmanagement und er brachte es in SWR1, Leute, so auf den Punkt.
Es nervt. Es nervt mich auch persönlich, diese Aussichtslosigkeit, weil ein so eine Art bewegendes Ziel da im Raum steht. Nicht? Diese Inzidenz auf 7 Tage, 50, 35, dann heißt es für Hotels und Gaststätten 20, dann redet Herr Spahn von 10. Erstens halte ich es für den falschen Indikator und zweitens heißt das, wir werden vor Sommer noch irgendwie so rumsitzen.
Eine hochkomplizierte Geschichte auch deshalb, weil dieses Virus natürlich mutiert. Jetzt haben wir die britische Variante, die offenkundig sehr viel ansteckender ist als die davor und die Zahlen gehen jetzt wieder nach oben. Hat sich Ihr persönliches Leben sehr verändert in diesem letzten Jahr?
Naja, man muss halt sich einschränken, man bleibt zu Hause, man kann auch mit den Kolleginnen und Kollegen nicht so ins Gespräch gehen. Und was man so nach einem Jahr merkt, und das bestätigen viele Bekannte auch, oder auch in der Wirtschaft, langsam zehrt man auch in den Gesprächen von der Vergangenheit nicht mehr so. Also das trägt eine gewisse Zeit, im ersten Lockdown ging das alles. Und jetzt stecken wir da irgendwie so fest und denken, eigentlich wäre es gut, wenn wir uns mal wieder richtig unterhalten könnten.
Sie sind ja nun auch im Expertenrat in NRW, was Corona betrifft, mit anderen Wissenschaftlern aus ganz anderen Fachrichtungen. Haben Sie da einen neuen Blick bekommen auf diese Pandemie?
Ja, also das ist, glaube ich, für alle Beteiligten ein gegenseitiges Lernen, weil die Sichten neu zu formulieren sind. Ob es der Virologe Streeck ist, der uns dann auch mit Informationen natürlich sehr zeitnah ins Bild setzen kann. Ob es der Staatsrechtler, die Fabio ist, was sind das eigentlich für Grenzen, die wir für Grundrechtseingriffe haben? Ab wann ist es eigentlich wirklich fraglich und wann kann der Staat es tun? Bis hin zu den ökonomischen Fragen, die wir diskutieren, aber auch mit Armin Laschet. Was ist eigentlich in der Gesellschaft los? Wie geht sie damit um?
Welche Erfahrungen haben Sie mit Armin Laschet, dem Ministerpräsidenten in NRW, gemacht?
Er hört zu, er hat ja auch die Idee gehabt zu diesem Expertenrat. Er will auch diese Gespräche immer auch meistens in Vorbereitung der nächsten Sitzung mit der Bundeskanzlerin und den anderen Ministerpräsidenten. Aber natürlich sind da auch die Zwänge groß. Die Zwänge aus dem Parteienwettbewerb, aus dem Länderwettbewerb, die Zwänge aus dem Kanzleramt, das eine sehr eigene, enge Sicht hat. Und insofern ist das kein Umsetzen, aber es ist ein Wahrnehmen und das ist schon deutlich.
Laschet hat, wenn ich es richtig sehe, wegen Corona schlechte Umfragewerte, zu Recht?
Ich habe das nie so ganz verstanden. Er hat sehr früh, und wie ich finde, als Einziger darauf hingewiesen, was machen wir eigentlich? Wir greifen in Grundrechte ein. Wir haben das noch nie getan in der Geschichte der Bundesregierung. Wir müssen das auch in einer solchen Situation mit Obacht tun. Und das, finde ich, war aller Ehren wert, das zu tun. Und da haben manche vielleicht mehr Klarheit und einfach eine durchziehende Position für besser gehalten. Aber ich glaube, das ändert sich.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Jetzt mit Nicole Köster und einer Musikerin, die zu den weltbesten Geigerinnen gehört. Patricia Kopaczynskaja kommt aus einer moldawischen Musikerfamilie, die Ende der 80er Jahre in den Westen ging. Sie tritt als Solistin mit führenden europäischen Sinfonieorchestern auf und arbeitet regelmäßig mit Dirigenten wie Theodor Kvorentzis und Simon Rattle zusammen.
Musik hat irgendwann angefangen und das sind nicht Töne, es ist alles. Alles ist ein Klang für mich, auch ein Mensch. Und es sind Harmonien, in die man sich hineindenken muss zuerst. Auch im Leben gibt es solche Inseln, alles klingt.
Liegt es vielleicht auch daran, dass Sie natürlich aus einer Künstlerfamilie, aus einer Musikerfamilie stammen?
Ich weiß es nicht. Als ich klein war, war ich nicht bei meinen Eltern, ich war bei meinen Großeltern. Das war am Land. Mit den Hühnern und ich weiß nicht was. Ganz einfache Verhältnisse, absolut einfach. In Moldawien, stellen Sie sich das mal vor. jeden Sonntag in die Kirche, aber da war ein schöner Chor. Und die Kerzen und das Licht, das gehört alles zur Musik.
Haben Sie das dann automatisch gehört, das, was Sie gerade beschreiben, die Kerze und das Licht, hat das irgendeinen Klang für Sie?
Ja, ich habe es nur nicht benannt. Aber es war schon etwas, in dem ich gelebt habe. Ich habe aufmerksam zugehört. Und das war's schon. Das ist schon ein Stück. Daraus kann man etwas komponieren.
Gab es so einen Moment, wo Sie gemerkt haben, da habe ich ein besonderes Talent? Denn bei Ihnen klingt es auch so, als gingen Sie sehr verantwortungsbewusst damit um, dass Sie sagen, ja, ich muss auch spielen, weil das nun mal in mir drin ist.
Ich weiß nicht, was Talent ist. Ich glaube, es ist das, wo man Freude hat. Weil dann arbeitet man gerne daran. Und dann heißt es Talent, ja, aber ich glaube, es ist einfach nur, wenn man Spaß hat, etwas zu machen, will man das noch besser machen und dann kommt das halt einfach. Ich habe mich immer für Klänge interessiert. Sie sind für mich viel ausschlaggebender und spürbarer als ein Wort. Ein Wort ist schon ein Gefängnis, das ist eine Festsetzung auf etwas, ein Begriff. Und da gibt und die Musik ist sehr viel weiter, auch sehr viel abstrakter irgendwie.
Vielleicht ist es nur gar nicht so einfach, die Neugier dafür immer zu bewahren.
Doch. Jeder Klang ist ein Ereignis, für mich jedenfalls. Also schon wenn mein Wecker am Morgen läutet, das ist ja furchtbar.
Gab's heute ein neues Geräusch, was Sie entdeckt haben?
Ein neues Geräusch? Nein, aber die Vorstellung, weil wir wollen, dass im Konzert ein bisschen dunkler gemacht wird. Und dann hat man gesagt, ja, aber diese Spots, die machen ein Geräusch. Dann haben wir uns vorgestellt, was ist das für ein Geräusch? Und dann dachten wir, das ist aber auch schön, ist auch Musik. Das fand ich sehr lustig.
Manche Geräusche muss man sich schönreden.
Das ganze Leben muss man sich vielleicht schönreden. Also es ist sowieso alles Illusion. Wir sind alle Illusionisten.
Stefan Orth erkundet Länder, in denen er ausschließlich in privaten Wohnungen übernachtet, auf den Sofas der Gastgeber. Im Iran verbrachte er 4 Nächte bei Jasmin aus Teheran, einer Domina, die es in der iranischen SM-Szene zu einer gewissen Berühmtheit gebracht hat. Er schlief bei Ehsan in Kurdistan, der heimlich 500 Liter Rotwein pro Jahr produziert. Und er erlebte in Saudi-Arabien ein ganz und gar ungewöhnliches Spektakel.
Jährlich gibt es in Riad Kamel-Schönheitswettbewerbe und da hatten tatsächlich 2018 ein paar der Wettbewerber hatten da nachgeholfen bei den Lippen der Kamel mit Botox tatsächlich und 12 Tiere und ihre Besitzer wurden disqualifiziert.
Wie sind die denn aufgeflogen?
Das frage ich mich tatsächlich auch, wie man das finden kann. Irgendwas muss da unnatürlich gewesen sein in der Form, aber das ist echt eine berechtigte Frage. Und es geht halt darum, dass zum Beispiel die Form der Höcker, der Hals, der besonders kräftig sein soll und gerade die Lippen ganz wichtig sind bei diesen als Merkmale für ein besonders schönes und wertvolles Kamel. Und deswegen wurde da nachgeholfen.
Wofür werden die Kamele alles eingesetzt?
Natürlich sind Kamelrennen noch ein Nationalsport weiterhin, inzwischen mit Roboter-Jockeys, die die Tiere antreiben. Früher hatte man Kinder da drauf, 4- bis 6-jährige Kinder, die auf Diät gehalten wurden und dann diese Kamele reiten mussten. Irgendwann hat man erfreulicherweise festgestellt, dass das doch keine so gute Idee ist. Jetzt also mit Robotern. Und ansonsten wird Kamelfleisch auch gegessen, Kamelmilch wird getrunken. Das ist ein ganz wesentlicher Teil der Kultur, die ja auch aus dieser Beduinentradition kommt, wo das Kamel wirklich den ganzen für sehr viele Dinge hilfreich war.
Haben Sie das Kamelfleisch probiert?
Ja, habe ich mehrfach probiert. Es schmeckt durchaus gut. Es ist ein recht fettarmes Fleisch auch und wird einem doch ziemlich oft auch aufgetischt.
Bei Ihren Reisen werden Sie ja vor einige kulinarische Herausforderungen gestellt. Was war eine besonders große Herausforderung?
Hier war es einmal, gut, da gab es dann Lammhirn als besondere Spezialität bei einem Dinner mit der Schickeria des Ortes sozusagen. Da hatte jemand mich in sein Wüstencamp eingeladen. Ganz am Schluss des Essens wurde dann der Schädel hervorgeholt und mit einem Messer aufgeschlagen und dann gab es das Gehirn. Also das war nicht so die beste Erfahrung.
Euren Applaus könnt ihr euch sonst wohin stecken. Das postete Nina Böhmer am 23. März 2020 in einem Netzwerk und erhielt Tausende von Rückmeldungen. Die ausgebildete Gesundheits- und Krankenpflegerin aus Brandenburg fühlt sich, wie viele in ihrem Berufsstand, verheizt und kritisiert. Ein Gesundheitssystem, das sie und ihre Kolleginnen und Kollegen deutlich zu schlecht bezahlt und das auch ansonsten falsche Prioritäten setzt. Anfang März war Nina Böhmer Leutegast von Nicole Köster.
Erstmal das ganze Abrechnungssystem, ne? Also die Fallpauschalen müssten komplett raus, dass halt nicht so feste Pauschalen für zum Beispiel eine Krankheit bezahlt werden, sondern dass man individuell einfach Geld für die Patienten bekommt. Dass man auch guckt, dass wir mehr junge Leute für den Beruf begeistern und auch die Leute, die in dem Beruf sind, länger halten. Weil momentan ist es so, dass die Pflegekräfte nicht lange in dem Beruf verbleiben, wegen den schlechten Arbeitsbedingungen. Und da muss man auf jeden Fall was ändern.
Was könnte junge Menschen begeistern? Sie sind mit 16 Jahren in diesen Beruf gegangen. Was hat Sie damals begeistert?
Ja, mich hat eigentlich die ganze Arbeit begeistert, mit den Menschen zu arbeiten, dieses Medizinische. Das hat mich schon immer sehr interessiert. Schon als kleines Mädchen habe ich immer in medizinischen Lexikas geblättert. Aber das Problem ist, glaube ich, junge Leute wollen heutzutage nicht so gerne mehr in Schichten arbeiten. Und ich finde, man sollte mehr Flexibilität in den Beruf reinbringen. Momentan ist es so, dass man so feste 3-Stunden-Schichten machen muss, obwohl ich denke, dass man das besser aufeinander abstimmen könnte. Ne?
Gerade. Wie könnte das aussehen?
Naja, es ist ja zum Beispiel so, dass junge Menschen lieber gerne Spätdienst arbeiten oder im Nachtdienst. Leute mit Familien lieber Frühdienst machen und dass man Teams halt aufeinander individuell abstimmt, dass man sagt, okay, wir haben jetzt so viele Leute, die machen lieber gerne Spätdienst und jetzt haben wir ein paar Leute, die machen nur Frühdienst, dass man so einen Dienstplan individuell abstimmt. Das wäre möglich, aber im Moment sind die Einrichtungen, Krankenhäuser in so einem starren System, dass sie das meistens nicht wollen.
Wie läuft das bei Ihnen aktuell? Denn Sie haben ja Einblick in die verschiedensten Kliniken in Berlin, weil Sie über eine Zeitarbeitsfirma arbeiten.
Dadurch, dass ich ja in einer Zeitarbeitsfirma bin, kann ich meinen Dienstplan ganz selbst gestalten, was natürlich ein großer Vorteil ist, weil ich auch nicht alle Schichten arbeiten muss und ich natürlich auch ganz spontan meinen Urlaub entscheiden kann. Also als ich fest im Krankenhaus gearbeitet habe, musste ich halt ein Jahr vorher meinen Urlaubsplan abgeben. Jetzt sage ich, wenn ich jetzt in 3 Monaten Urlaub haben will, dann sage ich das meiner Firma und dann geht das auch so. Das ist natürlich großes Glück, im Krankenhaus eventuell ein bisschen schwerer zu vereinbaren oder zu machen, aber ich glaube, alles ist möglich.
Zum Schluss dieser ersten Ausgabe mit Nicole Köster und mit einem Schauspieler, der in seiner Jugend nichts ausgelassen hat, der als Hippie nach Amsterdam gegangen ist, der LSD und Mescalin getestet hat, danach seine Karriere als Schauspieler gestartet hat. Helmut Zirl wurde ein vielbeschäftigter Schauspieler auf der Bühne und im Fernsehen, gerne in der Rolle des Sonny Boys, auch in der ein oder anderen Rosamunde Pilcher Produktion.
Also es wird diesen Pilcher-Film ganz oft Unrecht getan. Die werden so ein bisschen belächelt und Kontrastprogramm zum Tatort. Ich habe auch viele Tatorte gedreht. Ich glaube, in über 10 Tatorten war ich mal Opfer, mal Mörder, mal sonst was.
Ganz viel Soko auch
ja,
dabei.
Ja, auch alles, ja. Es gibt wunderbare Rollen, weil also die Rosamunde Pilcher hat es geschafft, ganz tolle Charaktere zu schreiben. Und das bringt einen wahnsinnigen Spaß. Und vor allem, es ist einfach sehr, sehr erfolgreich über so viele Jahre schon. Ich glaube, ich habe Ende der 90er meinen ersten Pilcher-Film gedreht. Und wenn so eine...
94, sagt Wikipedia. Ich weiß nicht, ob Wikipedia wieder lügt.
Ja, sowas, genau. Und wenn eine Reihe so erfolgreich ist, nach 20, 30 Jahren noch, dann scheint es nicht so schlecht zu sein, wenn es immer noch 5-6 Millionen Zuschauer bindet.
Ist ein Erfolgsgeheimnis auch, dass es besondere Drehorte sind? Haben Sie da vielleicht einen besonderen Geheimtipp als Drehort, wo also Sie gesagt haben, oh, da musste ich auch so nochmal hin?
Meinen ersten Pilcher habe ich damals in Schottland, in Inverness hieß der Ort, gedreht. Und da kommt eben Nessie her, ne? Loch Ness. Und da gibt's diese ganzen alten Burgen und das ist schon alles sehr spooky da und mystisch und das ist wahnsinnig schön. Aber jetzt, die letzten sind immer in Cornwall gedreht worden. Und auch das ist natürlich, du bist am Meer, du hast Steilküste, du hast tolle Strände, Surfer. Wenn es da ein bisschen wärmer wäre, wäre das wirklich ein Ort, an dem ich mich tatsächlich auch privat öfter aufhalten würde. Aber ich halte es lieber mit Follow the Sun. Mich zieht's immer nach Südfrankreich.
Ja, und Sie beschreiben ja in Follow the Sun immer wieder Ihre Sehnsucht an besondere Orte, so eine Reisesehnsucht.
Ja, ja.
Konnten Sie das stillen inzwischen?
Ja, auf jeden Fall. Ich möchte die Menschen einfach mitnehmen. Mitnehmen in die Hippie-Zeit und mitnehmen in meine Illusionen von sonniger, heiler Welt.
Und die es so natürlich nicht gibt. Also insofern ist ein Buch oft eine gute Grundlage, ja, zu sagen, ja, ich entfliehe mal, ja, dieser, ja, Welt.
Richtig, richtig. Aber ich habe das Glück gehabt, dass ich jobmäßig, ich habe die ganze Welt gesehen. Ich war in Papua-Neuguinea und Fidschi und Brasilien und Namibia. Und ich habe so viel gesehen. Insofern hat sich dieses Motto oder der Titel Follow the Sun tatsächlich bei mir durchgesetzt. Der Zufall hat da nochmal erheblich mitgespielt.
Was man, glaube ich, auch festhalten muss, weil Sie jetzt permanent mit Drogen in Verbindung gebracht werden. Sie verherrlichen die Drogen nicht, sondern ich habe es so gelesen, dass Sie es am Ende nämlich ganz anders empfunden haben und eher davor warnen.
Ja, ich glaube, ich habe es wörtlich geschrieben, dass die Hippie-Zeiten ganz schlimm beschädigt wurden durch Drogen und dass die Hippies sich nachher eigentlich selber zerlegt haben durch zu viel Drogenkonsum.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.